Ja, herzlich willkommen zum kleinen Vortrag über Kiwi. Mein Name ist Andreas, ich stelle mich gleich noch vor. Ja. Also ich erzähle was über Kiwi. Kiwi ist ein Python-Framework, um den Witz schon vorneweg zu nehmen, mit dem man Apps, also Anwendungen für alle möglichen Plattformen entwickeln kann, plattformunabhängig. Ich werde gleich ein bisschen, kommt das nächste Bild, einmal Vorstellung, das ist eher Vorstellung von mir. Zwei Worte zu Python, wer das noch nicht kennt, dann stelle ich Kiwi vor, wie man mit Kiwi entwickelt, also Entwicklungstools, und zeigt ein paar Demos. Ich hoffe, dass das klappt. Also live mit Tablets. Ich habe hier mal so ein antiquiertes Lenovo-Tablet. Da läuft im Moment noch alles drauf. Und dann noch so ein bisschen, werde ich noch ein bisschen erklären, was eigentlich die Probleme noch bei Kiwi sind im Moment. Und dann ist fertig. Ja, mein Name habe ich schon gesagt. Also mein Geld bekomme ich eigentlich, indem ich als Wissenschaftler beim DLR arbeite, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich leite dort eine Abteilung, die sich mit Software Engineering und Softwareentwicklung beschäftigt. Ich zähle hier gar nicht mehr. Wir haben ja einen Stand draußen. Wer da was über wissen möchte, ist herzlich willkommen. Ich und meine Kollegen erklären das dann. Nebenbei habe ich noch eine Firma gegründet mit einer anderen Kollegin zusammen, Medando, wo wir Apps hauptsächlich für Android entwickeln, für medizinische Anwendungen und für Quantified Self, also für Selbstvermessung. In dem Kontext organisieren wir hier in der Region auch so diese Quantified Self Meetings, wo Leute, die sich selber an allen möglichen Sachen vermessen, sich treffen und darüber austauschen. Nächsten Donnerstag wieder in Köln, schon mal als Veranstaltungshinweis. Genau, und ich benutze Python seit 1992, also kurz nachdem es veröffentlicht wurde. Als junger Student zu der Zeit habe ich damals irgendwo davon gelesen, fand die Syntax irgendwie ganz komisch und ganz scheiße und habe mir das dann angeguckt. Ich fand die Syntax ganz toll und dann seitdem bin ich dabei geblieben. Und das war damals eine Python-Version, oh Gott, irgendwas mit einer Null vorm Komma, glaube ich, sehr alt. Und inzwischen programmiere ich nicht mehr allzu viel selber, aber ich mache jetzt vor allem auch viel so im Bereich Veranstaltungen organisieren. Bin aktiv bei der Python User Group Köln. Auch wir haben da einen Stand, könnt ihr auch gerne kommen und was über Python erfahren und wann wir uns treffen und so weiter. Im wissenschaftlichen Bereich organisiere ich jährlich den Workshop Python für High Performance Computing. Der findet immer in den USA statt. Das ist so richtig mit wissenschaftlichen Papern und da tragen Leute aus dem High Performance Computing Systemadministrationsbereich was vor, was sie mit Python machen. Ja, und ganz brennend, ganz aktuell, im Oktober veranstalten wir in Köln die deutsche Python-Konferenz im Comet im Mediapark. Wie zufällig habe ich auch ein T-Shirt davon an, aber da werde ich euch noch mit belästigen. Mein Hauptarbeitgeber, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da kommt gleich noch ein Kollege rein, das ist ja passend wie Timing, ey. Also, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, wir sind eine öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtung, also keine Firma, wo wir hier unter den Sponsoren irgendwie auftreten. Aber wir wollen einfach eine Open-Source-Community fördern, deswegen sind wir hier. Wir arbeiten Luftfahrt, Raumfahrt, Energie, Verkehr, Sicherheit, also die üblichen Forschungsthemen, sind sehr verteilt in Deutschland, hier in der Nähe in Köln, Köln-Porz. Und speziell meine Gruppe, meine Abteilung ist auch verteilt, Köln, Braunschweig, Berlin. Der Kollege, der eben reingeschneit ist, ist halt zufällig aus Berlin. Und das Verteilte macht es spannend oder auch kompliziert, ne, wenn man Softwareentwicklung macht. Gut, aber kommen wir zu spannenderen Sachen. Python. Die Programmiersprache Python, weil eigentlich das, was ich gleich erkläre, das Kiwi-Framework, da geht es eigentlich darum, oder das wird in Python programmiert. Python an sich ist einfach eine ganz normale, universelle Programmiersprache, sehr High-Level. Man kann da objektorientiert, aspektorientiert oder auch normal funktional programmieren. Man sagt auch dynamische Programmiersprache, aber eigentlich heißt es ja nur, dass man dynamische Typisierung hat. Also man muss die Typen ja nicht zum Schreiben des Codes schon festlegen. Ja? Also der typisiert dann dynamisch. Python hat natürlich auch einen Compiler, der legt schon irgendwann die Typen fest, aber das geschieht relativ spät. Und das wesentliche Merkmal von Python ist eben, dass die Syntax sehr einfach lernbar ist. Deswegen wir es im wissenschaftlichen Umfeld sehr oft einsetzen. Unsere Ingenieure im DLR und so weiter, die haben durch Python relativ leicht einen Einstieg in die Programmierung, weil wir damit Typen zu tun haben, die eigentlich nicht programmieren wollen. Die müssen irgendwas entwickeln, wie Flugzeuge oder so. Und heutzutage ist leider die Welt so, dass man dafür irgendwie Software schreiben muss. Und da haben wir festgestellt, dass der Einstieg mit Python sehr einfach ist, obwohl Python viele Schwächen hat, ja, die Performance und andere Geschichten. Wer das nicht kennt, ein wesentliches Merkmal der Syntax ist, dass Einrückung, also quasi Whitespace, ist Syntaxelement. Im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen, wo Blockstrukturen ja zum Beispiel durch Klammern oder ähnliches festgelegt werden. Dadurch wirkt das Ganze, diese Sprache, ein bisschen so wie die Metasprache, die auch so in Informatik-Lehrbüchern auftaucht. Heute geht es ja ein bisschen darum, wie man auf Mobilgeräten sondern Software entwickelt. Mit Python geht das schon relativ lange. Auf Geräten wie sie, ja, wann waren das eigentlich? Symbian, das ist so 5 Jahre her, glaube ich, als Nokia so eine Hochphase hatte. Mit dem Symbian-Betriebssystem und dem S60-Framework darüber, da gab es zum Beispiel Pi S60 von Nokia auch. Die haben halt den Python-Interpreter auf die Symbian-Plattform für Nokia-Geräte und andere Geräte portiert und da kann man dann prima mit Python programmieren. Hat viel Spaß gemacht, dann auch so Sachen gemacht, dass man, ja, das Automatisierung aller Art, also wenn ich irgendwo nach Hause gekommen bin, hat meine Frau rechtzeitig vorher eine SMS bekommen und hat dann gesehen, welche Stimmung ich habe, ja, und ähnliche Geschichten. Es gab dann auch Python CI für Windows Mobile Systeme, das habe ich selber nicht ausprobiert, war auch nicht so gut wie Pi S60, aber man konnte damit auch für Windows Mobile programmieren und implementieren. Aktuellere Technologien, so aus der heutigen Zeit, also 5 Jahre später quasi, es gibt gerade für Android Scripting Layer für Android, SLVA, das ist im Grunde auch nur der Python-Interpreter portiert auf die Android-Plattform und speziell dann nochmal Python für Android. Das Python für Android wird dann auch gleich für das Kiwi benutzt. Es gibt dann noch so spezielle Sachen wie PySight oder Portierung von Qt für Android. Für Windows 8 insbesondere, geht das so ein bisschen über Programmierung für Desktop und für Mobile ist ja schon ähnlich, dadurch, dass alles die gleiche Plattform ist. Da gibt es halt WinRT und Iron Python als Implementierung des Python-Interpreters und da kann man eben auch für Windows 8 Apps mitentwickeln, für mobile Systeme und für Desktop-Systeme. Aber ich erzähle jetzt was über Kiwi. Kiwi ist, das hatte ich schon am Eingangssatz erzählt, ein plattformübergreifendes Python-Framework. Das läuft zurzeit auf Android, auf iOS, auf MeeGo, Windows, Linux, OS X und aktuell in der Mache ist so eine Portierung auf Raspberry Pi. Da weiß ich jetzt gar nicht so genau, habe ich vergessen nachzugucken, ob das jetzt schon fertig ist und komplett funktioniert, aber das ist zumindest in der Mache. Und man entwickelt einfach, indem man Python-Code schreibt und das läuft dann auf allen Plattformen, ja, mit dem Framework. Im Gegensatz zu manchen, also es ist nicht webbasiert, das ist eine Sache. Es gibt ja natürlich andere Frameworks und andere Technologien wie PhoneGap oder ähnliches, da kann man natürlich auch plattformunabhängig, also sagen wir für verschiedene Mobilplattformen programmieren, das kann man auch im Web angucken und so. Also das ist aber hier nicht webbasiert. Die Anzeige von Webseiten ist sogar ein Problem bei Kiwi, also gut, zum Beispiel kein HTML-Widget, zum Beispiel, ja, also für manche Anwendungen schon doof, ja, aber und es ist auch keine Art von Emulation, also es wird nicht irgendwo ein Emulator gestartet oder ausgeführt, der dann den Python-Code ausführt, sondern es wird immer der Python-Interpreter für das entsprechende Zielsystem kompiliert. Ja, und das läuft dann da nativ, so nativ wie es bei Python mit einer Skriptsprache eben ist. Ja. Das ist der Kern. Kiwi wurde entwickelt, angetrieben von einem Franzosen, das Foto von dem blende ich nachher noch eine, ganz am Ende, als Framework für sogenannte Natural User Interfaces. Das ist jetzt so ein bisschen, der Begriff ist nicht immer ganz so gängig, habe ich festgestellt, aber im Wesentlichen sind das User Interfaces wie hier, die man irgendwie anfassen kann oder so. Ja? Oder wo man da irgendwie mit interagiert mit den Fingern und so weiter. Also Touchscreens und halt die allgemeinen Multitouch-Systeme. Kiwi setzt als Framework setzt auf OpenGL. Das kommt ein bisschen aus der Historie. weil Kiwi ursprünglich für grafiklastige Anwendungen und Spiele entwickelt wurde, die OpenGL basiert sind oder die auch OpenGL nutzen können. Und deswegen setzt es auf OpenGL ES auf. Das ist auf den Plattformen, die ich eben schon aufgelistet habe, verfügbar. Bei Raspberry Pi ist eben noch das ist irgendwie noch ein bisschen problematisch. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man irgendwo auf einer Plattform so ein OpenGL hat, dann kann man auch das Kiwi drauf portieren. Das ist im Moment noch so eine der Einschränkungen oder eine Einschränkung. Und App-Entwicklung mit Kiwi ist geeignet für Prototypen und auch für Produkte. Das Interessante dabei ist eben, da es plattformunabhängig ist, man muss den Code im Wesentlichen nur einmal schreiben und kann ihn auf den genannten Plattformen jeweils packagen und ausliefern und hat das Produkt fertig. Das ist die Theorie. Ja. In der Praxis ist es ein bisschen komplizierter, man muss für jede Plattform dann noch ein bisschen was ändern, ja, weil wer sich Mobiltelefonprogrammierung auskennt, ja, so jede Plattform will ja andere Icon-Formate haben und ein bisschen andere Style-Guides und Quatsch, ja, und da muss man schon noch die Grafiken ändern und Package-Namen und was auch immer. Das muss man alles noch ein bisschen anpassen, aber grundsätzlich der eigentliche funktionale Code ist immer gleich. Ja. Die Kiwi als Software quasi ist Open Source unter LGPL-Lizenz. Es gibt im Moment 7 Kernentwickler, Core-Developer. Das Source-Code liegt halt komplett bei GitHub. Gibt es den GitHub-Bereich Kiwi, da liegen alle Unterprojekte, die irgendwie im Moment was mit Kiwi zu tun haben, also die eigentlich von diesem Entwicklerteam kommen. Da gibt es auf GitHub noch viel mehr, wenn man nach Kiwi sucht, viel mehr Projekte, aber so allein die Kernentwickler von Kiwi pflegen eine ganze Reihe von Unterprojekten. Für Android, für iOS, für sonst was, Anwendungsbeispiele, Spiele, Bibliotheken, Zusatzbibliotheken eben und so weiter. Das in Folien zu packen, das spare ich mir immer, das ändert sich eh ständig, das macht keinen Sinn. Unter kiwi.org, kiwi.org ist die Webseite, kiwi.org/docs gibt es entsprechend Dokumentation. Die war früher mal eher nicht so doll, die wird aber im Moment besser. Ja? Aber ist im Vergleich zu vielen anderen Open-Source-Projekten durchaus gut schon. Ist aber sicher noch nicht so gut wie das, was Google für Android mitliefert oder Apple für iOS oder sowas. Ja. Jetzt für Android kann man relativ leicht sich Kiwi aufs Smartphone holen. Es gibt im Google Play Store, da gibt es, ich weiß gar nicht, wie der Name ist, unter dem das eingeblendet ist. Package-Name ist org.kiwi.pygame. Das ist so ein Kiwi-Launcher, da kann man eigentlich Kiwi selbstgeschriebene Skripte mit starten. Also wenn man nach Kiwi sucht im Google Play Store, dann findet man auch noch ein paar andere Beispielprogramme. Ich glaube, nachher zeige ich noch 2 oder 3 davon. Das war jetzt schon ganz viel Blablabla. Jetzt kommen wir zu harten Fakten, nämlich Source Code. Das quasi einfachste Beispiel ist ja immer so ein Hello-Dingsbums-Programm. Also sagen wir so ein Hello World oder hier steht noch Hello Cologne, das ist jetzt noch ein kleiner Patzer. Ja. Das Programm sieht halt bei Kiwi so aus, man muss wie in Python üblich Packages importieren from irgendwas, Import irgendwas anderes und dann Rapid-Kiste, also dann geht das alles los. Hier importieren wir einfach die Klasse App, das ist die zentrale App-Klasse, von der man ableitet und seine eigene Funktionalität implementiert. Hier importieren wir noch einen Button, weil diese Hello-App, die zeigt einfach einen Button an mit dem Text, da kann man draufdrücken und es passiert nichts. Das ist einfach die Funktionalität. Implementiert wurde das so, wir haben so eine Taste Test-App, das ist der Name unserer App, Test, ja, das heißt die Test-App, und die erzeugt einen Button mit einem entsprechenden Text. Das sieht so aus und da ist jetzt schon der erste Punkt, ich schalte mal um. Wie das läuft, das ist jetzt hier eben mein Mac, da ist das Programm Hello, die Klasse, also den Code, den ich da eben hatte, der steckt in der Datei hello.py, sieht man da, da habe ich jetzt auch St. Augustin reingeschrieben, im Anlass angemessen. Und wenn ich das ausführen würde, ich ziehe hier einfach mal diese Python-Datei unten auf ein Kiwi-Icon, ganz unten, und dann startet das. Dann ist jetzt ohne Skalierung oder so. Der nimmt jetzt irgendeine Default-Größe an für die App, baut da einen Button rein, da steht St. Augustin drin und wenn ich da drauf drücke, dann ja, gibt es so einen Effekt, wie bei Buttons üblich und es passiert nichts. Also genau das, was das Programm eigentlich tun soll. Das ist das auf Mac. Genau der gleiche Source-Code, den habe ich auf das auf dieses Lenovo-Tablet kopiert. Hier schalte ich mal, jetzt habe ich ausgeschaltet. Lenovo-Tablets sind übrigens absoluter Nicht-Kauftipp. Die sind echt schlecht. Ist ein bisschen dunkel. Auch ein bisschen dunkler, vielleicht kann man... Ne? Genau, hier, man sieht hier an der Seite erstmal meinen dicken Finger und darunter die ganzen verschiedenen Icons. Oben ist der Kiwi Launcher. Der Kiwi Launcher, es ist so, wenn man jetzt einfache Sachen machen will und nicht irgendwie Packages erzeugen will, dann kann man den eigenen Code einfach in ein Verzeichnis auf der SD-Karte, auf dem Gerät kopieren, ein Verzeichnis namens Kiwi und der Kiwi Launcher guckt dann in das Verzeichnis rein, guckt, was da alles drin ist und das kann er dann ausführen. Achso, muss ich noch ein bisschen rüberschieben. Da sieht man das. Ja, und ich wollte jetzt hier Hello zeigen. Hello startet da, zeigt auch Hello St. Augustin an. Das sieht jetzt hier auf dem Tablet in live besser aus als auf diesem Ding. Da hängt so eine Microsoft Webcam dazwischen, die macht das da schlechter. Auch wenn ich hier drücke, da kommt dieser visuelle Effekt und so. Also wer sich das angucken möchte, könnt gerne nachher zum DLR-Stand kommen und da in Ruhe mit rumspielen. Genau. Slides. So sieht das aus. Also es war schon der gleiche Source Code, sehr klein zugegebenermaßen, sehr wenig Code, aber der läuft einfach ohne Änderung. Und das müsst ihr mir jetzt glauben. Ich habe einfach den Source Code einfach so auf die SD-Karte kopiert und ausgeführt. Das gleiche Spiel bei iOS ist ein bisschen komplizierter, kann man es nicht einfach so auf die SD-Karte kopieren und ausführen. Aber bei Windows und bei Linux funktioniert es auch genauso. Ja. Achso, das war nur ein Screenshot, falls es nicht funktioniert hier mit der Demo. Also das Gleiche habe ich dann auch hier auf dem Nexus laufen und so. Das würde genauso aussehen. Auch hier habe ich einen Kiwi-Launcher, das könnt ihr jetzt gar nicht erkennen, aber auch da ist das gleiche Hello drauf. Und wenn ich jetzt hier starte, steht ja auch Hello St. Augustin und der gleiche Effekt. Also das ist jetzt nichts Neues. Wie entwickelt man mit Kiwi dafür Kiwi? Die Widgets und das alles, was mit I.O. zu tun hat und die Programmlogik, das implementiert man in Python. Das ist vielleicht schon klar geworden. Da zeige ich gleich noch ein Beispiel. Man kann in Python auch das ganze Layout von den Widgets, also die Anordnung der Widgets und was man für Möglichkeiten so mit Layouting hat, das kann man auch alles in Python beschreiben. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, die Sprache KV, Kiwi Language, heißt das. Das ist eben so eine Sprache, die orientiert sich an, habe ich vergessen, einer Sprache, die irgendwie original von Nokia auch für Qt kommt. Beschreibungssprache für GUIs. Und da kann man das in einem anderen Format mit beschreiben, erzähle ich gleich. Und wenn man jetzt Low-Level oder wenn man jetzt hohe Performance braucht, dann kann man auch irgendwie nativen Code anbinden, zum Beispiel mit sowas wie Syson als Technologie, um C-Code zu rappen und in Python bereitzustellen. Das ist für manche Grafikroutinen ganz sinnvoll, wenn man die letzte Sets ein bisschen Performance braucht. Also das letzte ist mit Syson und Low-Level-Zugriff, das zeige ich gleich nicht. Ja?
Was ist denn, wenn man auf irgendwelche Android-Libraries wie NFC...
Ja, kommt gleich. Okay. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Genau, also ich zeige zu den obersten beiden jetzt zum Beispiel zum unteren nicht, weil das wäre wahrscheinlich dann ein eigener Talk, das steigt das hier. Ja, es gibt halt Widgets, die man benutzen kann in der Benutzeroberfläche. Viele Standard-Widgets, Labels, Checkbox und so weiter, Layouts, komplexere Widgets und so weiter. Das ist wieder was, auch das zeige ich mal lieber live, das ist spannender als so eine Auflistung zu zeigen. Muss ich erstmal finden, Kiwi. Ich glaube hier. Widgets, glaube ich. Nee, da ist es nicht. Demo. Showcase, genau. Divi Showcase, da ist es. Habe ich das draufgezogen oder nicht? Wie bitte?
Oben ist ein Kiwi-Menü, vielleicht musst du das Window noch aufmachen.
Ja, ich muss, ich kill das vorerst mal. Ja, lustig, sage ich jetzt mal. Aber nicht weiter tragisch, wir haben ja noch ein Lenovo. Ich habe eben gesagt, Lenovo ist scheiße, aber ich wette, darauf wird das funktionieren. Mac ist ja wahrscheinlich auch nicht der Bulle. Also hier habe ich diesen Showcase. Also das ist auch eine App, die gibt es auch fertig im App Store. Kann man sich installieren und da selber mit rumspielen. Das ist so eine einfache App, die einfach zeigt, was es für Widgets gibt. Und das ist auch jetzt nichts Spektakuläres. Also man hat halt Buttons, Toggle-Buttons, Sliders, Progress Bars, Schalter jeglicher Art, was haben wir hier noch, Text Input. Dann haben wir komplexere Widgets, Akkordeons, verschiedene Auflösungen, so einfache File-Browser sind dabei. Was haben wir da noch? Color Chooser, Scatter, also man kann Sachen rumschieben, Tree Views, man auf und zu machen kann, hoffe ich, ja. Ne? Was mit Fonts, so Pop-Up-Dialoge haben wir und dann eben auch verschiedene Layouts. Das ist einfach nur, hier kann man sich dann angucken, wie der die Widgets layoutet. Ja?
Gibt es auch die Möglichkeit, auf Android-Bestandteile wie Notifications zuzugreifen?
Ja, gibt es. Wie bitte, ich kann das Schild nicht lesen ohne Brille. Ach so, gibt es auch auf Android die Möglichkeit, auf sowas wie Notification zuzugreifen? Das gibt es und das sage ich gleich etwas später, wie das geht. Ja. Da geht es ja darauf, auf Zugriff auf so plattformspezifische APIs und so weiter. Genau. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Widgets, man kann einfache GUIs damit entwickeln, das ist alles kein Problem. Das sieht verhältnismäßig scheiße aus, weil das sieht auf jeder Plattform gleich aus. Es sieht immer so aus wie hier, mit dieser Art von Style. Das kommt ein bisschen daher, dass Kiwi eigentlich für Grafikanwendungen gemacht ist, die eigentlich gar nicht solche Widgets anzeigen. Ja? Da wird auch dran gearbeitet, um das hübscher zu machen und vor allem das ein bisschen plattformabhängiger aussehen zu lassen, so mit Styles und so weiter. Wenn das nicht stört, ist das aber prima, kann man schon eine Menge mitmachen. Und ich mache mal weiter mit dem vorigen Satz. Genau. Die Kiwi Language, KV, die wurde entwickelt, damit man das Anordnen und das Erstellen von Widgets etwas erleichtern kann. Da gibt es dann halt drei verschiedene Typen. Einmal so ein, wenn man schon so ein Widget hat im Code, sowas wie Button, da kann man den noch einen Style mitgeben in dieser Kiwi-Language, also das noch ein bisschen ändern. Man kann also direkt neue Widgets erzeugen in dieser Kiwi-Language und auch also neue Widgets erzeugen und auch existierende dann erweitern. Ganz einfaches Beispiel wieder, das Hello-Beispiel. Vorhin hatten wir das im Source Code ja so, dass da so ein Button instanziert wurde im Python-Code und jetzt ist es so, dass es dieser Punkt ist rausgefallen aus dem Python-Code. Da sieht man, im Python-Code ist nur diese Hello-App und die hat nur die Statement Pass. Also Pass heißt ja, in Python läuft einfach durch und macht nichts. Ja, klar macht die Klasse was, weil in der App, in der Oberklasse steckt da eine Menge Funktionalität schon drin. Ja, aber der Button kommt jetzt rein durch diese Kiwi-Language. Das ist so eine einfache Textdatei, wo auch steht halt ein Button, Doppelpunkt, Text-Doppelpunkt und da steht auch das Hello St. Augustin drin. Eigentlich ganz einfach. Das ist das möglichst einfache Beispiel. Und eine Besonderheit, dieses Programm, also heißt jetzt Hello, Hello App ist so eine Konvention, dann heißt es die App eben Hello und die Beschreibung, die Layout-Beschreibung, die holt sich das Kiwi aus einer Datei, die dann entsprechend HelloKV heißt. Ja? Also das muss dann zueinander passen. Das immer ich da als Klassennamen nehme, das Teil mit App hinten wegmachen und eine Datei da mit dem Namen anlegen und da kommt die ganze Layout-Beschreibung rein. Es gibt dann auch andere Möglichkeiten, man kann auch alles in eine Datei packen und dann da Klassennamen reinschreiben und so weiter, aber so Default für ganz einfache Fälle ist erstmal das mit so einer Dateinamenkonvention. Etwas komplizierteres Beispiel, das ist auch, habe ich genommen, weil das auch als Tutorial auf der Webseite von Kiwi verfügbar ist. Das Pong ist so ein einfaches Spiel, Ping-Pong eben. Auch hier haben wir wieder den Fall, wir importieren ein paar Sachen, haben so eine Klasse Pong-Game, das ist eben Widget und die eigentliche App-Klasse und die instanziert eben so ein Pong-Game, so ein Pong-Game-Widget. Das ist der ganze Witz und hier steckt halt vieles dann schon, also viel mehr in dieser Kiwi-Language-Datei drin. Und zwar kommt hier noch eine Sache dazu, man kann halt in dieser Kiwi-Language-Datei auch Grafikelemente benutzen. Das ist halt dann besonders wichtig, wenn man eben sowas wie Spiele oder Fullscreen-Anwendungen im Grafikbereich entwickeln will. Also erstmal werden im unteren Bereich, das ist relativ einfach, zwei Labels, also da wird irgendwo Text angezeigt, zwei Labels angelegt in diesem Root-Widget, in dem Pong-Game-Widget und dann aber auch noch Grafik. Und in diesem Fall hier, in diesem Beispiel, habe ich jetzt nur einen Ausschnitt drin mit einem Rechteck, also ein Rectangle wird da irgendwo angelegt. Relativ einfach, man kann dann die Größe irgendwie setzen, die Position und so weiter. Das kann man auch beliebig ausbauen mit Ausrichtung und Layout, Anweisungen und so weiter und Farben und was man sich so vorstellen kann und das, was man auch für Grafik braucht. Ja. Ist aber sehr einfach. Das Ergebnis sieht dann halt, gut, das ist jetzt nicht die einfachste Variante, am Ende sieht dieses Pong einfach so aus, ein einfaches Spiel. Auch hier bin ich jetzt naiv genug und probiere das nochmal auf dem Mac. Das ist hier das Tutorials, Pong. Genau, da läuft jetzt dieses Pong. Das ist relativ trivial. Da läuft auch mal, also implementierungstechnisch, wenn man das Tutorial weiterverfolgt, man hat dann noch einen Ball als Grafik und muss dann im Python-Code ein bisschen was für die Bewegung hinzufügen. Und entscheidend ist natürlich jetzt, das sollte nicht sein. Entscheidend ist natürlich jetzt, dass man hier interagieren kann, irgendwie, also das Ding, den Schläger quasi bewegen kann. Und dann geht der Ball ins Aus und man kriegt Punkte und so weiter. Das Übliche, nicht weiter spannend. Das Gleiche jetzt auch wieder für das Gleiche, das ist der exakt der gleiche Code, läuft natürlich auch hier drauf. Das zeige ich jetzt mal hier. Na, wo haben wir das? Das haben wir da dran, glaube ich. Pong, da ist Pong. Auch da sieht man das. Oh, jetzt, man sieht jetzt an der Seite die Balken nicht. Da ist ein Balken. Das Tablet ist jetzt so groß, dass es nicht komplett runterpasst. Und das kann ich jetzt eben auch mit den Fingern bewegen, wie üblich. Also eigentlich auch nicht spektakulär. Jetzt geht eins aus, hoffe ich. Ja, genau. Genau, also wirklich, das ist auch wieder ein Fall. Exakt der gleiche Code läuft halt exakt gleich ab. Man muss natürlich überlegen, bei solchen Geräten hat man natürlich verschiedene Touch-Gesten. Das muss man erstmal rausfinden, wie das auf dem Mac oder unter Windows funktioniert. Ja, da gibt es dann so Tricks mit der Maus, dass man Doppelklick macht und dann simuliert man damit einen Finger und kann mit einem anderen Finger dann bewegen. So kann man dann auch Multitouch-Sachen simulieren auf Desktop oder auf Laptops. Richtig cool ist es aber eigentlich nur auf mobilen Systemen und da wurde es auch entwickelt oder für Touch-Systeme. Genau. Ich will das hier noch zeigen? Nein. Da unten ist die Adresse, auch in diesem kiwi.org findet man das ganze, die ganze Dokumentation, wie man dieses Pong entwickelt. Ein bisschen was zur Entwicklung. Wie entwickelt man Apps mit Kiwi? Jetzt erstmal unter Android gibt es immer jeweils für jede Plattform ein paar Tools, die man sich runterladen kann, runterladen muss. Für Android zum Beispiel Python für Android, also die Portierung des Python-Interpreters auf Android, ein Cross-Compiler für ARM, um den Python-Interpreter zu kompilieren für die ARM-Plattform, Android SDK und NDK, also SDK ist Software Development Kit und NDK Native Development Kit, Zugriff auf Low-Level-System-Routinen und eben Python selbst und was immer Python-Module, die man eben benötigt. Und für iOS gibt es entsprechend ähnlich. Das gibt vieles schon zusammengefasst zu einem Kiwi, einem Projekt, das heißt Kiwi iOS, das liegt auch unter GitHub. Und dort wird ein Xcode-Projekt erzeugt, wo man dann auf den Button drückt und dann wird es kompiliert und dann kann man es deployen. Ja, das ist so die wesentlichen Grundlagen. Das ist relativ kompliziert, wenn man das so mal durchspielt. Da gibt es zwar Anleitungen für ein How-To, wie man das macht. Das ist bei mir, hat das mal am Anfang ganz locker nicht geklappt. Und war also ziemlich schwierig, lief auch nur auf gewissen Maschinen. Ich habe halt irgendwo eine Amazon EC2-Instanz, da läuft das drauf. Ja. Die rühre ich auch nicht an. Ich habe es auf dem Mac zum Beispiel nicht hingekriegt, das so durchzukompilieren für Android. Das wird aber besser. Es gibt inzwischen ein Tool, das heißt Bildozer. Der erledigt eben die ganzen Schritte, der lädt alles runter. Python für Android, SDK, NDK für Android und so weiter. Für iOS entsprechenden Packages für iOS. Und der baut das, bis man hinten am Ende das fertige Package hat, was man braucht für seine Zielplattform. Der Aufruf unten ist, sieht man schon, relativ einfach. Bildozer für Android, Debugging-Modus, soll es gleich auf das Device deployen und gleich einmal starten. Das ist das Ziel und der Aufruf. Je nach Performance des Systems dauert das Stunden, bis das durchkompiliert ist. Gratis Cross-Kompilieren für ARM dauert eine Weile. Aber das ist inzwischen sehr problemlos. Also man kriegt dann APK-File für Android, das man einfach installieren kann oder bei Google Play in den Store hochladen kann oder so. Das ist sehr schön. Jetzt kommt, wo eben auch die Frage war, was ist mit geräteabhängigen APIs? Kamera, Kompass, Beschleunigungssensoren und so weiter. Die gibt es ja auf Mobilgeräten, manche gibt es auch auf Laptops inzwischen oder vieles gibt es auch auf Laptops. Gerade Kamera ist ja inzwischen fast überall. Ja, da muss man ein bisschen inzwischen, also bisher muss man so ein bisschen plattformabhängig tatsächlich implementieren. Es gibt aber Möglichkeiten, um da überhaupt drauf zuzugreifen, von Python aus. Ja. Zum Beispiel PyGenius. PyGenius ist eine Möglichkeit, um auf Java-Klassen zuzugreifen. Also wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, an ein API kommt, an eine Programmierschnittstelle in Java, kann man das benutzen. Für Objective-C, also für die iOS-Welt und Mac-Welt geht es auch. Da gibt es PyObjectus, oder wie man das ausspricht. Und das funktioniert ganz einfach. Ist in der Entwicklung noch nicht ganz so weit wie das für Java. Das liegt daran, dass die Kiwi-Entwickler eigentlich eher Java mögen und so. Funktioniert aber grundsätzlich auch. Und eine ganz relativ neue Entwicklung ist Plyer. Plyer ist eben dann eine Abstraktion dieser ganzen APIs. Also ein Wrapper für die ganzen Plattform-APIs, sodass man in seinem Kiwi-Code, in seiner eigenen App, immer den gleichen Code schreiben kann. Und im Hintergrund wird dann entsprechend das PyGenius oder das PyObjectives aufgerufen oder Windows- oder Linux-APIs direkt. Da muss man sich dann nicht mehr drum kümmern. Also da kann man dann wirklich plattformabhängig implementieren. Jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, wie das für Java aussieht. PyGenius ist so, ist halt mit JNI, Java Native Interface implementiert, das liegt auch irgendwie sehr nah und nutzt das Java Reflection API. Aufruf ist, man importiert hier irgendwann so eine Klasse Autoclass vom Genius und dann sagt man, dann muss man irgendwie, okay, das Problem hier ist, man muss irgendwie natürlich noch wissen, was das Java API bietet. Es gibt halt unter Android so eine Funktion, so eine Klasse, die heißt org.randpy Android Hardware. Und da gibt es halt eine Methode, die heißt getDPI, also da kann man die Auflösung des Bildschirms ermitteln. Das muss man irgendwie rauskriegen. Das ist oftmals in der Java-Welt gar nicht so schwierig, weil das ja ganz gut dokumentiert ist in vielen Fällen, auch gerade bei Android. Aber es ist noch ein bisschen Aufwand, das ist nicht ganz so geschmeidig, wie das eigentlich sein sollte. Also auf diese Methode, mit diesem einfachen Beispiel geht es. Man kommt auf alle APIs von Android drauf. Ja, man kann alles benutzen, Kamera, Kompass, Beschleunigungssensoren und so weiter. Muss eben dann aber leider für iOS andere Aufrufe machen. Aber dann mit Plyer, wie gesagt, ist sehr frisch, wird das alles besser. Da gibt es zum Beispiel das Beispiel, da kann man dann eben Notification importieren zum Beispiel und dann sagt man einfach notification.notify, Titel und Message und dann wird das eben angezeigt als Notification. Ja. Wie gut das funktioniert, weiß ich noch nicht. Das mit dem PyGenius Java machen, das habe ich auch viel benutzt, natürlich für Plattform-APIs, das funktioniert ganz gut. Das habe ich noch nicht getestet. da hat die echte, ernste Entwicklung auch erst vor anderthalb, zwei Monaten angefangen auf der Europython. Das ist sicherlich noch ziemlich frisch, aber das entwickelt sich ganz gut, weil da auch eine hohe Nachfrage natürlich ist. Das kann man sich denken, glaube ich. Genau. Ja.
Wenn ich mir, also das Android hat ja eine Storage-API oder was an der Stelle.
Ja.
Und Python bringt ja auch eine Möglichkeit, File.io zu machen.
Ja.
Sind die konfiguriert oder?
Nee, man kann beide benutzen, je nachdem, was man will. Ja. Das, also die Frage war ja, Android hat ein Storage-API und Python hat auch IO-Routinen und Storage. Und das ist eben erstmal Sache des Programmierers, was er benutzen will. Man kann es, also wenn man das, die Python-Funktion nimmt, dann ist es möglicherweise erstmal plattformunabhängiger. Ja? Ich weiß noch nicht genau, wie Player sowas abdeckt dann. Die werden da sicherlich auch sowas wie einfache Datenbank-Sachen drin haben müssen. Für ernsthaft plattformunabhängige Sachen. Aber im Zweifelsfall müsste man dann die Python-Variante nehmen. Ja. Genau. Ja. Python 2.7 sogar. Ja, hauptsächlich. Genau. Aber 3 läuft schon, glaube ich, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Ja.
Wie groß ist denn das, was da deployed wird? Also ich habe gesehen, auf dem Mac ist das irgendeine Library, wo du einfach den Source-Code reinziehst, das sind einfach nur dabei, aber auf Android scheinen da die einzelnen Applikationen zu sein.
Genau, wenn man es wirklich deployed mit also die Frage war, wie groß ist das, was man da deployt? Da ist natürlich ein gewisser Overhead drin. Ich glaube, die kleinsten APK-Files für Android sind so 6 Megabyte groß. Da ist eben der Python-Interpreter drin. Klar, wenn man sich mehrere Applikationen baut, dann ist jedes Mal der Python-Interpreter damit gepackaged.
Du hattest vorher diese Möglichkeit, da einzelne auszusuchen.
Meinst du einzelne Dateien, hier das hier? Ja genau, also da ist natürlich so, dass das nennt sich Kiwi Launcher. Da hat natürlich diesen Python-Interpreter auch einmal drin. Das ist wahrscheinlich auch sowas wie 6 Megabyte und ein bisschen mehr groß. Und klar, jedes einzelne Programm hat dann nicht so viel Overhead. Das ist wirklich nur der Source Code und meinetwegen noch Bilddateien oder so, was immer dabei ist.
Ist es auf iOS ähnlich groß?
Wenn ich das richtig gesehen habe, kleine Stückchen größer, aber nicht wesentlich größer. Genau. Beispiele. Ein Beispiel, was man schon zeigen kann, ist relativ trivial. Ich weiß gar nicht, das gibt es, glaube ich, auch im App Store von Google. So Bilder rumschieben. Hier rumschieben. Also Grafikoperationen im Fullscreen, da sieht man ja auch nicht, dass die Widgets irgendwie nicht Android-mäßig aussehen. Das funktioniert ganz gut. Das waren auch sozusagen der Anfänger von Kiwi. Also da ging es darum, solche Display-Systeme für Museen zu entwickeln zum Beispiel. Also wo irgendwelche Tablets oder große Monitore mit Multitouch-Fähigkeiten irgendwo an Exponaten angebracht werden und dann hat man irgendeine Fullscreen-Anwendung, wo Museumsbesucher was machen können. Und das ist immer noch eine, also der Hauptentwickler von Kiwi entwickelt auch noch viele Software dieser Art für Museen und Firmen, ja? Also Kiosk-Systeme und ähnliches. Dafür ist es wirklich gut geeignet. Also das geht ganz gut. Ich spare mir das jetzt unter macOS. Das sieht genauso aus natürlich, ist nur ein bisschen hakeliger in der Handhabung, weil man eben so Multitouch-Sachen nicht hat. Also man kann das hier jetzt drehen und so. Siehst du, meine dicken Finger. Ja, das, ja. Also wer das nochmal ausprobieren möchte, ich habe noch ein Nexus 7 irgendwo, damit ist das noch geschmeidiger. Was will ich noch zeigen? Es gibt zum Beispiel, dann habe ich hier noch eine App, die hat auch der Hauptentwickler von Kiwi gemacht. Flat Joule heißt das, das ist im Grunde dieses Bejoule, das hat dann auch gleich Sound dabei, sieht man jetzt nicht komplett, ja, also hier so kann man sehen. Und das ist im Grunde auch nur so ein Spiel, wo man eben, wie war das, 3 in eine Reihe kriegen muss. Relativ einfache Anwendung, auch wenn man selber was entwickeln will, dafür ist das Source Code auch komplett Open Source bei GitHub. Und da sieht man dann, dass so ein Spiel entwickeln relativ einfach ist. Das ist jetzt selbst zum Beispiel noch nicht unter iOS verfügbar, aber das könnte man relativ einfach wahrscheinlich auch da einstellen. Der Sound nervt. Genau. Genau, was kann man noch zeigen? Es gibt hier noch einen einfachen, einige Sachen sind auch im, im Play Store. Hier ist einfach nur eine einfache Demo-Anwendung, der zeichnet einfach die Linie nach, sieht da mal, oh. Ja, auch Multitouch, wie man sieht. Alle Fingerchen erzeugen Linien. Nicht weiter spannend, aber relativ einfach. Auch das ist ein gutes Beispiel, womit man also Inspiration aus dem Source-Code ziehen kann für eigene Apps. Was wollte ich noch zeigen? Das ist das gleiche als Screenshot. Das habe ich gezeigt. Das ist was in der Firma, die ich neben dem DLR noch habe. Machen wir Gesundheits-Apps und wir machen zum Beispiel Prototypen für richtige Apps, sage ich mal. Also jetzt hier so ein Spiel, da sollen Kinder Mundmotorik mit üben, also mundmotorische Übungen machen. Und das ist ein... umschalten. Das habe ich jetzt auch mal drauf. Das ist, kleiner Luki, genau. Ist einfach ein Memory-Spiel. Man sieht, der kleine Drache Luki mit verschiedenen Mundbewegungen. Kinder müssen sich merken, wo das ist und dann memorymäßig muss man jetzt wieder erkennen. Jetzt wird das natürlich hochgradig peinlich, weil ich mir es gar nicht gemerkt habe. An dieser Stelle breche ich gerne ab. Das ist auch nur der Prototyp. Der Plan ist wahrscheinlich, dass wir diese App dann nochmal richtig, wenn es die nur für Android geben soll, für Android nativ entwickeln. Aber so für Prototypenentwicklung und Sachen auszuprobieren, ist Kiwi wirklich gut geeignet. Und da haben wir auch noch was anderes zum Beispiel, was auch jetzt super halbfertig ist. Das ist Messaging heißt das. Also man kann dann noch vorgeben, ob die App im Hochformat oder Querformat starten soll. Ungünstigerweise für den Vortrag startet sie im Querformat, also Messaging. Der zeigt einfach nur jetzt so Messages an. Ich weiß nicht, ob der jetzt keine Verbindung hat, das steht alles null hinter. Also MQTT-Messages, so ein Message-Transfer-Protokoll aus dem Internet der Dinge, Internet of Things-Bereich. Das nutzen wir für so Push-Notification-Auslieferung für Android und so. Das ist im Grunde nur so ein Test-Client, ja, wo man da zum Beispiel mal einfach eine Test-Message an unseren Server schicken kann und so. Und das ist nicht weiter spektakulär. Man kann das auch einfach per Python-Skript machen und auf der Kommandozeile starten. Das ist aber, fand ich, uncool. Und deswegen haben wir eine Kiwi-App gemacht, die kann man dann laufen lassen auf Mac, auf Linux, auf Windows und auf Android. iOS haben wir es noch nicht getestet. Und dann kann man da einfach auf einen Button drücken, dann wird das auch verschickt. Also auch für solche Testskripte und Testprogramme, um andere Software zu testen, ist Kiwi ziemlich gut geeignet. Ja? Man kann dann eben entsprechende Python-Packages hinzufügen, die ja Zugriff auf irgendwelche Systeme erlauben oder Deployment-Sachen erlauben. Auch zum Beispiel, was ich gesehen habe, für EuroPython von einem, ist, der hat halt so eine kleine App geschrieben, wo die seine Deployment-Skripte mit startet. Ganz einfach. Ja. Also sonst hat er immer Fabric genommen für Python, falls es jemand kennt, und Skripte per Hand gestartet und eine Spur weiter Richtung moderner GUI-Welt ist halt dann ein paar Buttons zu nehmen und so. Ja. Genau. So sieht das aus, wenn es, naja, das ist den, hatte ich gezeigt. Wir nutzen das auch durchaus für ernsthafte Anwendungen. Im DLR zum Beispiel haben wir letztes Jahr auch auf der Postcom mal gezeigt, in einem Python-Entwicklerraum, eine Steuerung für Pflanzenbeleuchtung. Also bei uns im DLR wird ja viel mit Pflanzenwachstum und Tomatenzucht gemacht, wie jeder weiß, weil ja Astronauten im Weltraum auch Tomaten essen wollen. Es gibt ja also die Space-Tomate vom DLR, die ist ganz berühmt, glaube ich. Also und wenn Pflanzen richtig wachsen, dann müssen sie richtig beleuchtet werden. Was wir gemacht haben, ist eine einfache App, die einfach ein Webcam-Bild von der Pflanze aufnimmt, erkennt, wo Pflanze ist im Bild und dort, wo Pflanze ist, dort wird dann Licht hingestrahlt. Ja, das wird im einfachsten Fall so erledigt, dass für den Beamer ein entsprechendes Image generiert wird, wo dann eben schwarz ist, wo kein Licht hin soll und irgendeine Farbe, wo eben Licht hin soll von einer bestimmten Farbe. Sieht dann eben so aus, das ist jetzt nicht die hübscheste Pflanze der Welt, das ist auch nicht die Space Tomate, das ist eben die Top-Pflanze von einem unserer Studenten. Wenn man das dann erkennt, oder wenn man der die Bilderkennung drüber laufen lässt, dann erkennt er alles, was so Grüntöne hat. Leider auch einige Sachen, die so an Postern sind und so. Ist noch nicht so toll. Aber das funktioniert ganz gut. Und hier kann man, da gibt es halt Einstellungsdialoge mit den Widgets, wo man zum Beispiel hier Farbtemperaturen angeben kann von dem Licht, was dann auf die Pflanze gegeben wird. Das ist tatsächlich eine Anwendung. Die Zielplattform ist eindeutig Windows. Also das ist produktiv im Einsatz unter Windows. Und so, dass das dann unter Android läuft oder iOS, ist ein nettes Gimmick obendrauf gewesen. Ja, da kann man dann Leute ganz einfach mit beeindrucken, indem man einfach, die dann sagen, ja, wir bräuchten eigentlich eine App dafür, das wäre ja auch cool. Und dann kommt man am nächsten Morgen an mit der App dafür. Das hat ganz gut funktioniert in dem Fall. Ne? Genau, ich könnte das jetzt auch natürlich hier drauf zeigen. Ich habe, wie ist das hier als Icon? Nee, das ist aber bestimmt im Launcher, genau. Das heißt Max Plant. Startet wieder. Ja, ich habe jetzt natürlich hier keinen Beamer angeschlossen, deswegen sind da, oder keine Webcam mit der Pflanze, deswegen ist das hier ein Dummy. Aber man kann dann hier irgendwie Tagesprofile anlegen, wann die Beleuchtung eingeschaltet werden soll, weil die Biologen wollen halt verschiedene Beleuchtungsmuster testen und dann verschiedene Farben hingeben. Na, ich spare mir das. Ist an sich nicht entscheidend für den Vortrag jetzt. Genau, also es gibt auch tatsächlich ernsthafte Anwendungen damit. Aber natürlich ein großer, wichtiger Bereich für Kiwi sind Spiele. Ich habe jetzt mal ein Spiel, das ist also um jetzt auch mal was auf iOS zu zeigen, das ist ein Spiel, was man so sich im Apple Store, im App Store runterladen kann. Deflect Touch heißt das. Ich schalte mal wieder auf das um. Das ist jetzt so ein normales iPad-älterer Bauart. Ja. Und da habe ich das Deflect Touch installiert. Ich habe das als Beispiel genommen, weil das kostenlos war. Und das startet dann und da kann man das spielen, wo man hier was bewegen kann. Und ja, wie war das noch? Was? Feier? Rechts oben da. Ja, das war verdeckt durch die wunderbare Microsoft-Webcam. Genau, man kann dann irgendwie feuern und diesen, theoretisch, das ist meine Finger so ein bisschen feucht. Naja, man kann jedenfalls da irgendwie spielen. Und das ist KiwiCode. Dieser KiwiCode ist, glaube ich, auch Open Source. Man kann sich angucken, wie das implementiert ist. Und man kann sich das so unter iOS runterladen und mal ausprobieren. Funktioniert. Ich finde das Spiel an sich nicht spannend, deswegen ist da, also das ist nicht mein Freund, diese Demo. Ich lege mal wieder ein Android hin. Sehr viel sympathischer. Ja, es gibt auch echt kommerzielle Software, ProcessCraft, so ein Business Process Modeling Tool. Hat die Firma eingestellt für Apple und für Android. Kostet so um die 70, 80 Dollar oder Euro. Also es ist schon kommerziell, ist keine 1-Euro-App oder so oder gar kostenlos. Aber die haben da echt ein Produkt ausgemacht und nutzen das Kiwi für ihr Produkt. Das geht eben auch und eben für beide Plattformen. Ne? Nur mal als Beispiel. Das kann ich jetzt nicht zeigen, weil das für 80 Dollar hatte ich keinen Bock, das zu installieren. Aber es hat da auch schon nette Grafik. Man kann halt so Business-Prozesse mit grafisch modellieren. Und dann glaube ich irgendwie, was die dann genau damit machen, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wahrscheinlich irgendwie exportieren oder so. Geht ganz gut. Ja, ich komme bald zum Ende. Beschränkung von Kiwi. Also bisschen gezeigt, man kann viele Sachen damit machen. Wenn man kompliziertere Sachen macht, und ich habe jetzt auch von unserem Prototyp nicht alles gezeigt, das ist die Benutzung von dieser Kiwi-Sprache oder das Layouten von Widgets in Python ist nicht schön. Also es fehlt echt so ein Design-Werkzeug zurzeit noch für Kiwi, ein GUI-Designer. Wie würde? Ja, es gibt andere Leute wie mich, die das schlimm finden. Also ich bin ja irgendwie der Meinung, dass wenn man noch Source Code per Hand schreiben muss, ist man eh noch nicht am Ziel in der Softwareentwicklung. Und das ist leider hier noch so. Man muss tatsächlich noch Editor aufmachen und was reinschreiben. Also für mich persönlich oft eine gruselige Vorstellung, besonders wenn es nicht läuft und man dann das Tablet in die App geschmeißt. Und da ist übrigens gut, dass das Lenovo relativ stabil ist. Es gab tatsächlich drei Anläufe für diesen Kiwi, für den Kiwi-GUI-Designer. Jeweils beim Google Summer of Code-Projekt, die letzten drei Jahre. Ja. Die ersten beiden sind gescheitert. Das ist ja bei Google Summer of Code ein Problem. Man weiß ja immer nicht so, wen man bekommt als Studenten und ob die jetzt so Softwareentwicklung affin sind, ja, oder ob die jetzt einfach nur das Geld von Google abzocken wollen. ist dann tatsächlich auch zweimal grandios gescheitert, so ein GUI-Designer. Inzwischen ist es so, dass der Mensch, der den Designer für GTK, für das GTK-Toolkit gemacht hat, den GUI-Designer für Android, für Kiwi entwickelt. Und das hat natürlich schon sehr viel bessere Startvoraussetzungen, weil der Typ so einen Designer schon mal entwickelt hat, der relativ gut ist. Ja. Die streiten sich noch ein bisschen im Hintergrund über die Philosophien, da ist es doch ein bisschen anders, aber da wird es demnächst irgendwann einen GUI-Designer geben für Kiwi. Das ist ganz gut. Genau. Es ist, das hatte ich schon gesagt, Abstraktion für mobile APIs, das ist im Zuge der Lösung, ja, durch dieses Player-Projekt. Das war bis vor einigen Monaten noch wirklich, wirklich nervig, da für verschiedene Plattformen was zu entwickeln. Wie gesagt, Player ist auf der Europython Anfang Juli gestartet erst, also wirklich noch ziemlich neu. Auch da suchen die Leute aber fähige Java- und iOS-Entwickler, die da helfen können. Genau, und die Portierung auf Raspberry Pi, also muss halt unter Raspberry Pi entsprechend laufen. Das ist ganz praktisch, weil ja viele Kiwi-Anwendungen, auch die Kiwi-Entwickler, Hauptentwickler selber machen oder auch wir im DLR eigentlich mit dem Raspberry Pi laufen sollen, um zum Beispiel Sachen auf irgendwelchen Standalone-Bildschirmen anzuzeigen, wo man dann nicht komplett einen Desktop-Rechner oder einen Laptop-Rechner hinterhängen will. Und dafür ist notwendig, da funktioniert auch schon was, da gab es eine Finanzierung durch so ein Crowdsourcing-Projekt auf Bounty Source. Also die Entwickler haben tatsächlich auch Geld bekommen, um daran mal konzentriert dran zu arbeiten. Ein bisschen Geld hilft ja bei der Konzentration in diesem Fall eben auch. Also das gibt es demnächst, eine Raspberry Pi-Portierung. Da warten wir im DLR auch dringend drauf, weil wir da Anwendungen haben. Genau, oh, jetzt habe ich eine Sache vergessen, was natürlich noch an sich noch fehlt. Ah, das ist falsch. Was an sich noch fehlt, sind weitere Widgets. Es gibt ja diese Standard-Widgets, die ich so gezeigt hatte, aber es gibt komplexere, wie zum Beispiel ein HTML-Anzeige-Widget oder sowas, das gibt es einfach noch nicht. Und auch für viele Real-World-Anwendungen fehlte noch einiges. Wer sich mal die Stellenanzeigen von uns unten anguckt, wird das Wort Kiwi des Öfteren finden. Also wir von DLR werden halt mindestens Studenten, vielleicht Mitarbeiter finanzieren, um weitere Kiwi-Widgets zu schreiben. Was wir zum Beispiel brauchen, ist unbedingt so ein Widget, um 2- und 3D-Plots oder Grafiken anzuzeigen. Wenn man zum Beispiel Apps macht oder Anwendungen, die irgendwelche Kurvenverläufe anzeigen sollen und so. Wir müssen jetzt ganz aktuell zum Beispiel ein Planungstool für eine Raumfahrtmission schreiben, wo einfach der Stromverbrauch auf einem Lander, der später auf dem Kometen landen soll, wo der vorher simuliert wird. Da gibt es dann halt eine Oberfläche, die machen wir mit Kiwi, da können die Raumfahrtingenieure angeben, welche Experimente sie durchführen wollen auf dem Lander, welche Steuermanöver sie durchführen wollen und dann rechnet ein bisschen Code rum, wie viel hoch der Stromverbrauch ist und gut, dann muss man eben Plot geben des Stromverbrauchs über die Zeit. Ja? Und genau an der Stelle hakt das noch. Deswegen werden wir da in jedem Fall investieren, um das nachzuliefern. Und gibt da noch ein paar andere Beispiele von Widgets, wie gesagt, HTML ist zum Beispiel, was man oft brauchen kann, das fehlt alles noch. Es gibt auf GitHub schon etliche Widgets für alle möglichen Sachen, die jemand dazu geschrieben hat, aber manches hat leider nicht richtig gute Qualität für, sagen wir mal, also gerade für Raumfahrtmissionen würde ich da einiges nicht wählen, ja? Aber das kommt vielleicht auch noch. Gut, ich bin im Grunde fertig. Die Hauptentwickler sind, wir sind drei Leute, drei Franzosen, die daran arbeiten. Mathieu Wirbel ist so der Kopf dahinter. Das ist so ein Screenshot von der Europython, wo ich beim Glas Wein beim Italiener, also in Italien beim Italiener, ja, also im italienischen Restaurant mal gelästert habe, was Kiwi alles nicht kann. Hat er sich auch alles schön notiert und so und arbeitet fleißig dran. So viel dazu. Noch ein Veranstaltungshinweis, wo ich jetzt ganz am Ende bin. Python.de hatte ich ja schon gesagt. Solltet ihr euch alle merken, wird eine tolle Konferenz in Köln im Komet. Auch unten bei unseren Ständen vom DLR oder vom Python Software Verband gibt es da mehr Informationen. So, kommen wir zu Fragen. Also nochmal zusammengefasst. Das Entscheidende bei Kiwi ist, man kann plattformunabhängig Anwendungen oder Apps entwickeln für die genannten Plattformen und es ist eigentlich vor allem geeignet für große Multitouch, also Fullscreen-Multitouch-Anwendungen für Spiele oder Kiosksysteme. Alles andere geht auch irgendwie, da gibt es aber im Zweifelsfall dann tatsächlich auch bessere Technologien. Und es sieht eindeutig nicht nativ aus, wenn man so mit den Widgets hantiert. Also wer das haben will, also gerade ein Kollege von mir im DLR ist da ein bisschen pingelig, ja, die will das lieber ganz nativ haben und hübsch, dass es auf der Plattform alles wie Android aussieht und so, das ist halt alles noch ein bisschen schwierig. Aber für die genannten Anwendungsfälle ist das eine super Technologie und kann ich euch allen nur empfehlen. So, gibt's Fragen?
Eine Plattform, die ich gehört habe, ist Web-App. Kann sie auch mit Web bedienen?
Nee, noch nicht. Die Frage war, ob es auch Web-Apps gibt, um das vom Web zu bedienen. Das gibt es noch nicht, aber da gibt es eine Idee. Also der Hauptentwickler, der Mathieu Wirbel, möchte das selber gern haben, weil er wohl auch Kunden hat, die das brauchen. Und soweit ich weiß, hat er noch nicht mit angefangen. Das wird es aber irgendwann geben, nächstes Jahr spätestens. Ja, dann kann man das irgendwie auch im Web stellen oder so. Ja.
Was ist die minimale Android-Version, die unterstützt wird?
Die minimale Android-Version, die unterstützt wird? Das ist eine gute Frage. 2 irgendwas. Ich glaube 2.3 oder so. Weiß ich aber nicht ganz genau. Das Entscheidende da ist ja, wo man dieses Python für Android drauf bereitstellen kann. Und darauf muss man das dann zurückführen. Ja.
Wie ist die Akzeptanz bei den Entwicklern? Muss man da lange suchen, um irgendwie Beispiele zu finden, die auch wirklich, du hast jetzt 2 gezeigt, aber so ein bisschen komplexere Beispiele oder auch Tipps von anderen Entwicklern zu finden, ist es da eine große Community da? Oder ist die
okay, die Frage ist, wie ist der Akzeptanz bei Entwicklern und wie groß ist die Community? Die ist im Wachsen, also es gibt, kommen irgendwie täglich neue GitHub-Projekte hinzu und auf der Mailingliste gibt es, wenn man da fragt, immer sehr viele Antworten, sehr schnelle Antworten. Also die Community ist nicht so groß wie bei vielen anderen Projekten, aber die Leute, die dabei sind, sind mit sehr viel Begeisterung dabei.
Du hast vorhin gesagt, du machst erstmal das Spiel für diese Memory-Geschichte.
Ja.
Und später machst du es richtig, indem er es nochmal auf andere Mathe baut.
Das ist eine strategische Frage der Firma. Ich persönlich mache das nicht, also ich rühre bestimmt keinen Java-Code an. Meine Kollegin ist aber, das ist so eine typische Java-Göttin, ja, und die möchte am liebsten Produkte nur mit nur nativ und in Java dann haben. Aber das ist noch nicht ausdiskutiert. Und wenn ihr mithelfen wollt, das auszudiskutieren, geht ihr runter zum DLR-Stand, fragt nach Doreen und erklärt ihr mal, wie toll Python ist und wie toll man mit Kiwi alles entwickeln kann. Und dass man doch bitteschön, dass Java nicht toll ist. Also das kann man nicht. Das würde mir sehr viel helfen. Also Crowdsourcing quasi. Ja.
Wie fühlt sich denn die Widget-Entwicklung an? Also was lege ich an Informationen rein? Was für ein Canvas zeichne ich da mit welchen Mitteln?
Das zweite habe ich nicht verstanden.
Ich muss ja mein Widget irgendwo auf dem Canvas wahrscheinlich zeigen.
Auf dem was? Auf dem Tablet?
Auf einem Canvas. Also,
ach so. Ja.
Irgendeine virtuelle Zeichenfläche.
Ja.
Wie mache ich das?
Nee, das ist eben der Kern von Kiwi. Also das macht man in dieser Beschreibungssprache. Man legt sich so ein Layout an, entweder so ein Standard-Layout, wie zum Beispiel so ein Floating-Layout, und dann kann man da ein Widget platzieren oder reintun.
Nee, sorry, ich glaube, da habe ich mich jetzt ungut ausgedrückt. Ich meine, wenn ich ein neues Widget entwickeln möchte,
ach so, ein ganz neues. Ja.
Irgendwie einen virtuellen Thermostat. Wie fühlt sich denn diese Entwicklung an? In welcher Sprache man
geht? Die macht man normalerweise in Python. Außer man muss irgendwie aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Low-Level-Routinen benutzen, wenn es sehr grafiklastig ist. Das werden wir, also genau den Fall weiß ich auch noch nicht genau, aber das wollen wir zum Beispiel im DLR ausfinden, weil wir jetzt, wir machen da zum Beispiel, das zeige ich noch ganz kurz, was man unten bei uns am Stand auch sehen kann, ist so ein Geometrie-Viewer, den haben wir im Moment nativ für Android entwickelt. Ich muss ja irgendwas laden hier mal, so ein Flugzeug. Da haben wir nativ für Android entwickelt. Und da wollen wir auch eine Kiwi-Widget-Variante von machen, sodass man diesen Viewer als Widget hat. Und da steckt aber auch, da steckt nicht nur OpenGL hinter, sondern eine andere Bibliothek namens OpenSceneGraph. Und da reicht Python-Programmierung nicht aus. Wie aufwendig das genau ist, kann ich erst in ein paar Monaten sagen. Noch Fragen? Nein? Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis später.